SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Julia Salinas. Einen schönen guten Abend. Wir blicken in den Nahen Osten, wo der Iran und Israel sich bekriegen. Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und will nach eigenen Angaben damit verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Der Iran verkündete heute, er wolle aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten. Dieser Vertrag verbietet die Verbreitung von Kernwaffen und verpflichtet zu deren Abrüstung, erlaubt aber eine friedliche Nutzung der Kernenergie. Das Parlament arbeite an einem Gesetzentwurf, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Isabel Gutowatz berichtet.
Irans Außenminister Araghchi unterstützte die Aussagen des Präsidenten und erklärte zudem, die Regierung in Teheran würde nicht auf den rechtmäßigen Zugang des iranischen Volkes zur Atomtechnologie verzichten. Man sei aber bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um international größeres Vertrauen in das eigene Atomprogramm zu schaffen. Denn auch das sei Diplomatie, bekräftigte Araghchi. Er erklärte weiter, nichts anderes habe man in den jüngsten Verhandlungen mit den USA verfolgt. Zuletzt waren die für gestern geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA nicht zustande gekommen. Diese hätten in der omanischen Hauptstadt Maskat stattfinden sollen. Angesichts der aktuellen Angriffe zwischen Iran und Israel bezeichnete das iranische Regime die Beratung über das Atomprogramm allerdings als sinnlos.
Und weil die Situation im Nahen Osten aktuell so eskaliert, ruft das Auswärtige Amt deutsche Staatsangehörige in Israel und im Iran auf, sich in die Krisenvorsorgeliste Elephant einzutragen. Mehrere tausend Deutsche hätten das bisher schon gemacht, um den Kontakt bei möglichen Evakuierungen zu erleichtern. Als erste EU-Staaten haben Polen und Tschechien damit begonnen, ihre Bürger aus Israel nach Hause zu holen. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran wird auch Thema beim G7-Gipfel, also beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der 7 stärksten Industrienationen des Westens in Kanada sein. Aber nicht nur, weiß unser Korrespondent Jakob Mayer.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gleich nach dem Eintreffen am Tagungsort erste bilaterale Gespräche geführt. Für 4 der 7 ist es der erste G7-Gipfel. Es geht also auch ums Kennenlernen hier. Als letzter der G7-Chefs ist der US-Präsident eingetroffen. Donald Trump hält heute auch bei der ersten Arbeitssitzung einen Vortrag zur Weltwirtschaftspolitik. Das ist insofern bemerkenswert, als aus Sicht der anderen Gipfelteilnehmer der von Trump losgetretene Zollstreit ein großes Risiko für die Weltwirtschaft darstellt. Ob man bei der Lösung vorankommt, ist völlig offen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat jedenfalls nochmal klargestellt, als sie hier ankam, dass eine Verhandlungslösung die beste Option für alle Seiten wäre.
Ermittlern ist es gelungen, eine der größten kriminellen Handelsplattformen im sogenannten Darknet abzuschalten. Das hat die EU-Polizeibehörde Europol bestätigt. Lüdger Katzmiazak berichtet.
5 Jahre lang seien auf der Darknet-Plattform Archetype Market illegale Geschäfte gemacht worden, vor allem mit Drogen und Medikamenten, so Europol. Dabei hätten mehr als 3000 Verkäufer rund 250 Millionen Euro umgesetzt. Die Ermittler sprechen von etwa 600.000 Kunden. In der vergangenen Woche sind dann laut der Europäischen Polizeibehörde bei Razzien in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Spanien 25 Objekte durchsucht worden. In Barcelona ging der spanischen Polizei dabei der mutmaßliche Administrator der Plattform ins Netz, ein 30-jähriger Deutscher. Bei den Razzien konnte die Polizei Dutzende Smartphones, Computer und Vermögen im Wert von 7,8 Millionen Euro sicherstellen. Die Server von Archetype Market in den Niederlanden seien abgeschaltet worden.
Und es dreht sich weiter das Karussell um die Maskenaffäre des ehemaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Zwar gibt es einen Untersuchungsbericht zur Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie, aber der wird nicht vollständig veröffentlicht. Die aktuelle Bundesgesundheitsministerin Waken begründet das mit Datenschutz und laufenden Gerichtsverfahren. Will sie damit Jens Spahn schützen? Der Rummel jedenfalls ist jetzt schon groß. Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen.
Jens Spahn sieht sich ja selbst gern als Krisenmanager, der in der Pandemie eben das gemacht hat, was getan werden musste. Und dieses Bild als Krisenmanager hat zumindest mal Kratzer bekommen. Es gibt aber noch einige offene Fragen. Wir kennen zum Beispiel auch noch nicht den kompletten Bericht. Es sieht momentan auch nicht so aus, als könnte ihn das jetzt zum Beispiel den Job kosten. Denn die CDU und die CSU, die stehen öffentlich hinter ihm. Die haben gerade auch kein Interesse daran, ihren neuen Fraktionschef zu beschädigen. Ob das alles auch in Zukunft so bleibt, das ist aber offen, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, was da vielleicht noch ans Licht kommt.
Im Hamburger Hafen gibt es wieder einen großen Drogenfund. Zollfahnder haben in einem Container mit Früchten 600 Kilogramm Kokain gefunden, mit einem geschätzten Wert von 24 Millionen Euro. Die Fahnder hatten einen Behördentipp aus der Dominikanischen Republik bekommen.
Fokus Südwest.
War es menschliches Versagen? Nach dem Arbeitsunfall an der Neckartalbrücke in Horb mit 3 Toten ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen den Kranführer. Es geht um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung. Pia-Maria Pelzer mit den Einzelheiten.
Demnach hat der 36-Jährige an dem Unfalltag die Transportgondel mit den 3 Arbeitern befördert. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen haben sich erste Anhaltspunkte weiter verdichtet, dass sich die Aufhängung, die sogenannte Kranflasche, an querlaufenden Drahtseilen verfangen hat. An deren Haken war auch die Transportgondel befestigt. Daraufhin sei das Kranseil letztendlich gerissen und die Gondel in die Tiefe gestürzt.
Dramatische Szenen hat es am Samstag auch in der Altstadt von Villingen-Schwenningen gegeben. Dort gab es einen Großbrand. Das Feuer hat 6 Gebäude komplett zerstört. 7 Menschen wurden verletzt. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach der Brandursache. Die Stadt versucht jetzt, allen Betroffenen zu helfen. Wie? Das erklärt der Oberbürgermeister von Villingen, Jürgen Roth, im Gespräch mit SWR aktuell so.
Ich glaube, unsere oberste Aufgabe ist jetzt erstmal eine zentrale Ansprechstelle für die Betroffenen zu sein. Und zwar egal, um was es geht. Da geht es darum, dass wir Wohnraum beschaffen müssen zusammen, dass wir die Angebote, die wir dankenswerterweise aus der Bevölkerung erhalten, dann auch koordinieren. Dann geht es darum, diese Alltäglichkeiten wie Kleider, wie vielleicht auch neue Möbel und auch einfach Bargeld zu koordinieren und auch die Spenden, die dankenswerterweise eingehen, dann auch kurzfristig und kurzzeitig auszahlen zu können.
Ein syrischer Arzt ist wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine Sicherheitsverwahrung an. Der heute 40 Jahre alte Arzt hatte 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus und in einem Gefängnis des syrischen Militärgeheimdiensts in Homs gearbeitet und dort Gefangene misshandelt. Er kam vor 10 Jahren nach Deutschland und arbeitete als Orthopäde in Hessen. 2020 wurde er festgenommen, nachdem er in einer Dokumentation über Homs wiedererkannt wurde. In Baden-Württemberg ist das Grundwasser als zentrale Ressource teils nicht ausreichend geschützt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des BUND. Demnach wird in 15 Landkreisen und kreisfreien Städten mehr Wasser entnommen, als sich neu bildet. Ähnlich sieht es in Rheinland-Pfalz aus. Janina Schreiber mit den Einzelheiten.
Der Auswertung nach haben 18 Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz Grundwasserstress. Die Autoren unterscheiden zwischen strukturellem und akutem Grundwasserstress. Bei akutem Stress sinken die Grundwasserstände vor allem kurzfristig. Strukturell gestresst sind Gebiete, in denen dauerhaft mehr Grundwasser entnommen wird, als sich auf natürlichem Weg neu bildet. Hotspots in Rheinland-Pfalz sind laut BUND entlang der Rheinschiene zu finden. In Ludwigshafen, dem Kreis Germersheim oder Alzey-Worms. Bundesweit ist die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte betroffen.
Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz wollen mit Joachim Streit an der Spitze in die Landtagswahl im nächsten Jahr. Heute hat die Partei den designierten Spitzenkandidaten vorgestellt. Armin Angele berichtet.
Streit kündigte an, wenn die Freien Wähler wieder in den Landtag kämen, dann sei sein Mandat ganz klar hier im Landtag. Als Zielmarke für die Landtagswahl nannte Streit 7%. Die Partei wolle Regierungsverantwortung übernehmen und stehe für eine Stärkung des bürgerlichen Lagers. Mit einer konkreten Koalitionsaussage wolle die Partei aber nicht in den Wahlkampf ziehen. Als inhaltliche Schwerpunkte nannte Streit den Bürokratieabbau und eine bessere ärztliche Versorgung. Über die Landesliste der Freien Wähler für die Landtagswahl wird am 6. September in Bitburg abgestimmt.
Und sonst so?
Ist das Kunst oder können wir mal kurz so tun, als würde sich einer von uns da draufsetzen? Das dachten sich wohl 2 Museumsbesucher in Verona, als sie mit ihrer scheinbar lustigen Idee versehentlich ein Kunstwerk zerstörten. Zugegeben, bei dem Werk handelte es sich um einen Stuhl, allerdings um einen mit hunderten Swarovski-Kristallen besetzten. Er stammt vom Künstler Nicola Bolla und gilt als Hommage an den von Van Gogh 1888 gemalten Stuhl. Sitzgelegenheit ja, eine Gelegenheit zum Sitzen ganz und gar nicht. Denn beim Versuch, ein lustiges Bild zu schießen, rutschte der Mann ab und fiel rückwärts auf das Kunstwerk. Dessen Beine knickten ein, das Kunstwerk zerstört. Und das Paar machte sich ohne Kommentar aus dem Staub. Das Museum spricht von einem Albtraum und sucht jetzt mit Hilfe der Polizei nach den Übeltätern.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.